SRF 1.
Vierzig Jahre persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Herzlichen Morgengruß aus dem Kleintheater in Luzern. Ich freue mich, euch in einer weiteren Jubiläumssendung zwei spannende Persönlichkeiten können vorstellen. Das Herz steht bei beiden ganz im Mittelpunkt von ihrem Leben. Als Psychologin kümmert sie sich um gebrochene und kränkte Herzen. Bekannt ist sie als Bestseller-Autorin und Kämpferin in Frauenthemen. Guten Morgen, Julia Onken.
Hallo, guten Morgen.
Und als Herzchirurg operiert er kranke Herz, um auf höchstem Niveau von Spitzenmedizin Leben zu retten und Menschen zu helfen. Guten Morgen, Thierry Garel.
Guten Morgen.
Thierry Garel, ihr seid mit der Posaune angereist. Was habt ihr noch vor?
Ich habe heute Nachmittag eine Probe in Zürich. Ich hätte es eigentlich schon um 10.30 Uhr, also ich musste mich entschuldigen. Es ist ein Konflikt, den es häufig gibt. Ich mache mit einem Orchester mitmachen, das so ein Jugendförderungsprogramm unterstützt. Das heisst Orpheum-Stiftung. Und wir zahlen, um zu spielen, aber dafür tun wir auch junge Musiker unterstützen. Und wir haben drei Proben, heute, morgen und Dienstag. Und dann am Mittwoch am Abend in der Tonhalle eigentlich ein Sinfoniekonzert. Nur Leute aus der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und ein paar Profimusiker.
In der Tonhalle in Zürich. Julia Onken, eure musikalische Begaben sind ja auch Tonhalle-Niveau?
Oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Wobei ich Musik natürlich sehr gerne habe. Und mit 70, also ich bin jetzt 74, nein, noch nicht ganz. Es fehlen noch ein paar Tage. Dann
bin ich nächsten Monat, ne?
Ja, bin ich 74. Und mit 70 habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Weil ich gedacht habe, irgendwie etwas muss man tun fürs Hirn. Das ist gut für Koordination. Und statt bellen und irgendwie so Gleichgewichtsübungen machen, habe ich gedacht, lerne ich Klavier. Und jetzt spiele ich Klavier, aber also auf einem Niveau, wo natürlich Hausgebrauch. Also enkelgebräuchlich.
Aha. Also das Grosse am Klavier, wo Kinderlieder spielt.
Das Grosse, so. Wo es ein bisschen rumklimpert. Aber das Grosse, wo wahnsinnig Vergnügen hat dran. Ich finde das schön.
Um was geht es denn sonst? Um das Vergnügen am meisten?
Ja, natürlich. Ja, und ich habe das Gefühl, da will ich noch dazu sagen, und ich habe das Gefühl, das Hirn dankt dafür, für diese Herausforderung. Ja.
Seht ihr das auch so, Thierry Garel, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt, ich meine, ihr habt ja sonst schon genug zu denken mit eurem Hirn den ganzen Tag, oder? Aber dass das etwas ist, was gut tut, Musik machen?
Ja, also sicher. Nicht nur Musik, sondern irgendwie nicht irgendwie eintönig den ganzen Tag sich mit einem Gebiet befassen. Das ist für mich Teil Herausforderung, aber Teil Vergnügen, Leidenschaft. Man kann sich begeistern, man trifft andere Persönlichkeit. Man schafft an einem Projekt. Und für mich ganz wichtig, als Posaunist bin ich in der letzten Reihe. Das heisst, es hat einen Dirigent, es hat Streicher vorne, die die wichtigere Part haben. Und ich kann mich nicht irgendwie erholen. Ich muss meine Stimme natürlich schon garantieren, aber ich habe nicht so viel Verantwortung.
Aber ihr genießt es sichtlich, mal in der letzten Reihe zu sein und nicht immer
absolut
zu vorne. Wie ist denn das eigentlich? Hat ihr jetzt gut geübt für heute Nachmittag?
Ja, man muss vorbereitet kommen, weil wir haben ja nur drei Proben und der Maestro ist der Herr Howard Griffiths. Also es ist ein sehr bekannter Dirigent. Ich bin gespannt, mit welchen Augen er hinterdran die Einsätze gibt, oder?
Das sind ja als Herzchirurg tätig, aber auch als Direktor von der Uniklinik für Herz- und Gefäßchirurgie am Insel zu Bern. Man weiss von euch, dass ihr sehr, sehr viel arbeitet. Ihr habt gelesen, so zwischen 80 und 100 Stunden in der Woche. Fragt man sich dann schon, wenn ums Himmels Gottes Willen könnt ihr noch Posaunen üben?
Ja, die Woche hat mehr als 100 Stunden, oder rein rechnerisch. Also es gibt noch ein paar Stunden, wo es vielleicht dunkel ist, wo man spielen kann.
Das ist, also das spielen jetzt Nachtposaunen.
Oder spätabend, sagen wir mal, ja. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Ich sage es immer, ja, die Anzahl Stunden, solange man es macht, mit einer gewissen Begeisterung. Ich bin ja nicht gezwungen, ich werde nicht gezwungen, so viel zu arbeiten. Ich habe Freude, ich habe viele Aufgaben. Ich sage vielleicht selten Nein. Und das führt dazu, dass man ja, sehr viel engagiert ist, aber der Tag ist bunt. Jetzt habe ich ein Wochenende, ja, fast ausnahmsweise, wo ich vielleicht gar nicht ins Spital werde gehen, außer heute am Abend. Dann kann ich meine Sachen planen. Und ich habe Wochenende, wo ich praktisch nicht aus dem Spital rauskomme. Also das, wenn man es weit im Voraus weiss, kann man trotzdem auch das Leben genießen, anderswo als in der Medizin. Und das Wochenende ist ein typisches Beispiel.
Das Leben genießen, Julia Onken. Ihr habt vorhin gesagt, ihr werdet nächsten Monat 74.
Ja, und es wird immer besser.
Ach, sogar?
Ja, muss ich sagen.
Man hat ja so, manchmal sagt man in der Gesellschaft, ja, so ab mit 70 geht es ja, langsam bergab.
Ja, ja. Also ich habe das auch, gedacht.
Was wird denn besser?
Ja, also für Frauen ist natürlich die absolut neue Freiheit zu merken, ich muss niemandem mehr gefallen. Und das gibt so einen Energieschub. Da gibt es noch einen Nachsatz dazu, weil es niemand mehr interessiert. Und das gibt eine Form von Narrenfreiheit, das gibt eine Form von, jetzt kann ich mich um mich kümmern. Beim Schuhkauf, man muss sich das mal vorstellen, Ladies, beim Schuhkauf, zuerst die Augen schließen, hinunterfühlen, ob sich die Zehen so ein Katzenwohlgefühl einstellt, gell? Wenn ja, öffnet man die Augen und dann schaut man in den Spiegel und denkt, ja, es sah auch schon besser aus. Aber es fühlt sich verdammt gut an. Und dieses Gefühl will ich nie mehr verlieren. Ja. Also, liebe Frauen, freuen Sie sich, es wird besser.
Als Grossmutter von 3 Enkelkindern, sagt ihr das auch, Julia Onken, was seid ihr für ein Grossi? Eines der digitalen Sorten, wo mit Smartphone ständig in Kontakt ist? Oder eine analoge Grossmutter, die Klavier spielt und Kuchen backt?
Nein, backen nicht. Und auch nicht allzu betüdelt. Ich war auch nicht so eine Mutter. Also ich habe meine Kinder auch eher versucht, sie literarisch ein bisschen zu bedienen. Das heisst, unendliche Geschichte, mindestens 3-mal vorgelesen, 1-mal von vorne, 1-mal von hinten. Und so ist das auch mit meinen Enkelinnen. Ich habe 2 Enkelinnen und einen Enkel. Und habe da mein feministisches Konzept total umstellen müssen, als ich den Enkel bekommen habe. Und so, Jesus, wie herzig und so. Und dann wird der grösser, der ist inzwischen 3,5. Und gemerkt habe, es interessiert ihn nur eine Sache. Traktoren. Und als ich ihn mal hüte, und dann habe ich gesehen, auf der Wiese hat es so Schöfli gehabt, so ganz kleine, und Jesus, wie herzig. Und dann habe ich ihn genommen und gesagt, komm, jetzt gehen wir die Schöfli anschauen. Und dann habe ich ihn so auf den Arm genommen. Und dann hat er an diesen Schöfli noch raufgeschaut und hat einen Kran gesehen und hat gesagt, Traktor. Dann habe ich gewusst, ich glaube, irgendwie muss es doch etwas mit den Genen zu tun haben.
Julia Onken, heute Sendung persönlich zusammen mit dem Professor Thierry Garrel. Wir haben es heute ja ein bisschen vom Herz. Auf der einen Seite werden wir darauf zu sprechen kommen, hat Julia Onken als Psychologin mit Herzschmerz zu tun. Und dir, Thierry Garrel, operieren das Herz. Herz ist ja ein faszinierendes Ding, das ein Wunder ist. Also durchschnittlich habe ich mir sagen, schlägt ein Herz etwa 100'000 Mal pro Tag. Für uns ein Riesenwunder. Wie ist das für euch, wo das Herz, das Organ aus dem FF können, Bach können?
Ja, es ist tatsächlich ganz etwas Merkwürdiges, das so lange funktionieren kann. Und man vergisst immer wieder, wir Mediziner behandeln zwar viele Patienten, aber es gibt sehr viele Menschen, die ihr Leben können zu Ende führen können, ohne dass sie die Hilfe der Medizin brauchen, was auch sehr schön ist und auch beweist, dass das Herz ja, bei vielen Menschen eigentlich seine Arbeit 80 Jahre ohne grosse Probleme kann, durchführen kann. Und wir sind da natürlich, wenn irgendwelche Abnutzungserscheinungen vorhanden sind, das ist natürlich bei der Bevölkerung, die etwas älter wird in den letzten 30 Jahren, etwas häufiger. Und dann haben wir das grosse Kapitel der Missbildungen. Das betrifft die ganz kleinen Kinder, die halt auf die Welt kommen mit irgendwelchen Missbildungen. Und tatsächlich, ja, es ist immer eindrücklich, auch nach x-tausenden Eingriffen können mit zu beobachten, was man alles mit dem Herz machen kann. Hunderte von verschiedenen Operationen bei Missbildung, das Herz abstellen, in Gang bringen. Und in der allergrössten Mehrzahl der Fälle kommt das sehr gut aus. Und zwar über Jahre. Das ist auch ein bisschen ein Privileg von der Herzmedizin. Vielleicht im Vergleich mit der Medizin, die sich mit Krebsleiden befasst. Da braucht es natürlich auch viel Forschung und Einsatz. Aber wir haben es vielleicht in dem Sinne ein bisschen einfacher, weil die meisten von unseren Patienten profitieren Jahre bis Jahrzehnte von einem einzigen Eingriff.
Und wie ist das für euch ganz persönlich, Thierry Garrel, wenn jetzt dir so vor einem offenen Brustkorb kommt, ein Herz, hat vorher einfach so beiläufig gesagt, stillgelegt worden ist, damit ihr am offenen Herz könnt operieren. Was empfindet ihr da?
Ja, es ist immer ein Moment von auch so Mischung aus Demut, Faszination, Begeisterung für das, was man wird machen können, aber auch Respekt vor der Aufgabe, die man hat, weil es ist nirgends geschrieben zu Beginn des Eingriffs, dass das auch gut zu Ende gegangen wird. Also es muss auch geplant, umgesetzt, sorgfältig realisiert werden. Und da gibt es natürlich, wie wahrscheinlich bei Ihnen, bei einer Sendung, oder? Sie wissen nicht im Voraus, wie es rauskommt.
Ja gut, aber doch kann nicht viel passieren, oder? Also ich meine... Sind wir ehrlich?
Ja, die Konsequenzen sind ein bisschen anders. Aber gleich, ein Misserfolg ist für jeden in seinem Bereich ein Misserfolg. Und da leben wir natürlich sehr, sehr hoch, sage ich immer, auch zum Teil auf dem steilen Grad schauen wir runter, weil der Erfolg oder der Erfolgszwang ist durch den Machbarkeitswahn, den wir entwickelt haben, mit der modernen Medizin, auch Hoffnung, die die Menschen haben, die sich behandeln lassen, ist natürlich sehr hoch. Das heisst, es liegt wenig Möglichkeit und Raum für irgendwelche Resultate, die nicht gut sind. Das ist gut so, oder?
Ja, es ist gut so, aber es ist natürlich etwas, was euch persönlich extrem stark fordert. Also die Erwartungshaltung an Herzchirurg. Da seid ihr Gott in Weiss, wo kann Wunder bewirken für die Patienten und vor allem auch noch für Angehörige. Wie erlebt ihr den Erfolgsdruck?
Also das Bild Gott in Weiss, das habe ich Ihnen im Vorfeld schon gesagt, ist vielleicht gehört zu der Vergangenheit. Aber ja, wir haben eine spezielle Rolle. Wir haben eine spezielle Rolle, nicht zuletzt, weil eben beide Bereiche, die wir da ansprechen, die Gefühle des Patienten, speziell wenn es um eine Herzoperation geht, anders sind, als wenn man vielleicht ins Spital geht und ein neues Knie muss ersetzen oder einsetzen lassen. Obwohl beide Operationen sind wichtig, beide haben ihre Tücken. Aber um das Herz herum gibt es einfach viel mehr Überlegungen, Gedanken, vielleicht Todesängste oder Überlegungen, ja, wie das Leben könnte plötzlich rasch fertig sein, auch ohne Operation. Und das führt dazu, dass das Verhältnis, das wir mit unseren Patienten haben, wenn man das sucht, und das suche ich, weil ich auch die humanistische Komponente von der Medizin sehr gerne habe, das Verhältnis kann sehr schnell auch sehr intim sein. Also die Patienten liefern viele Gedanken aus ihrem Alltag, beruflich, familiär. Sie geben einem auch die Angst weiter, weil im Moment, wo die Operation anfängt, die Narkose startet, sind sie machtlos.
Aber was macht ihr mit dieser Angst, die euch weitergegeben wird?
Ja, ich glaube, wir müssen einfach das Vertrauen versuchen aufzubauen, Glaubwürdigkeit für die Medizin, auch mit konkrete Fallbeispiele erklären, wie das abläuft. Und viele Patienten sind nach einem ersten Aufklärungsgespräch schon ruhiger, weil sie mal so ein bisschen klarer sehen, wie es abläuft, wie es organisiert wird, was kommt auf mir zu, wenn ich aufwache, was kommt nach einer Woche, wann kann ich wieder arbeiten. Das sind viele, ja, fast existenzielle Fragen, die in die Luft stehen.
Stichwort Erwartungshaltung, Julia Onken. Ich habe es gesagt, ihr seid auch heute immer noch ab und zu als Psychologin tätig. Nicht gerade alltag, aber noch regelmässig. Wie erlebt ihr die Erwartungshaltung von euren Patientinnen und Patienten? Also Stichwort, hoffentlich kann sie etwas machen. Ein Wunder, er wird erwartet.
Ja, es ist natürlich ganz ähnlich, dass wenn Menschen in eine psychotherapeutische Behandlung kommen, dass sie auch Erwartungen haben und dass da dahinter natürlich auch ein Leidensdruck steht. Und oft ist natürlich das Herz, also der Herzschmerz, die Liebe, irgendwie die Beziehung, die nicht funktioniert, man wird verlassen oder so, steht im Zentrum. Also man kann sagen, dass da immer wieder eine große Rolle spielt. Und da kommen natürlich wahnsinnige Erwartungen, oder? Ich erinnere mich, vor kurzem hat ein Mann unbedingt wollte zu mir von Hamburg. Er hat gesagt, das ist ein Irrsinn, gehen Sie in Hamburg. Nein, ich will zu Ihnen unbedingt, weil Sie wissen, wie die Frauen ticken. Und ich will von Ihnen wissen, was muss ich machen, dass ich meine Frau wieder zurückbekomme, denn sie will sich von mir trennen.
Also gut, das ist zum Beispiel eine sehr schwierige Ausgangslage. Ja, da muss man aber,
ja
runter können.
Ja, ja, ich wollte das zuerst nicht machen, weil ich einfach auch aus zeitlichen Gründen nicht. Aber dann hat er einen Satz gesagt und das hat mich dann dazu doch bewogen, dass ich das gemacht habe. Er hat dann gesagt, wissen Sie, ich kann ohne meine Frau nicht leben. Sie ist so wunderschön. Da denkt ja, Björsch, kommst du gerade mal zu mir. Und das ist dann eine sehr interessante Aufgabe gewesen, zu erleben. Und da habe ich ganz viel begriffen. Also ich hätte ihm zahlen müssen. Wie viel darf ich Ihnen zahlen für die Stunde? Ich lerne so viel von Ihnen. Und zwar, er ist von einer derartigen Absenz von seinen Gefühlen. Er war nur im Hirn, nur ein Zahlenmensch. Und so verkümmert, seelisch derart verkümmert. Ich hatte immer so ein Bild, die Seele muss aussehen wie so eine Steppenwüste, wo kein Grashalm mehr wächst. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen. Und da habe ich das Gefühl, ich muss mich auch bei vielen Männern entschuldigen, wo ich einmal so gesagt habe, so flapsig, ja, denen geht es nur um Sex. Nein, es geht um was anderes. Ich glaube, die Männer, die seelisch derart ausgetrocknet sind, wenn sich einfach mit etwas Schönem, oft mit einer Frau, irgendwie ein bisschen nähren. Und ich habe mit ihm lang geschafft und irgendwann hat er gesagt, ich habe zwar meine Frau nicht wiederbekommen, aber ich habe mich gefunden, ich habe Kontakt zu meinem Herzen bekommen.
Ja, das ist natürlich das Höchste, was man erreichen kann als Psychologin. Oder? Aber was, wenn man das nicht erreichen
kann? Nein, aber das mache ich nicht. Sondern ich kann ja nur Impulse liefern, ich kann begleiten, ich kann jemanden so begleiten, dass er wagt, so in seinem Keller nachzuschauen, was
da
alles...
Ja, was da, genau. Aber was, wenn ihr das nicht erreichen könnt, wenn ihr nicht realisiert?
Ja, das gibt es natürlich.
Wie kommen wir denn mit dem zurück?
Ich bedauere.
Ich meine, das ist dann nur eines. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Thierry Garrel. Ich meine, der hat gesagt, die Erfolgsquote bei Herzoperationen ist sehr hoch. Dass man die überlebt und dass es nachher auch wieder gut ist oder besser kommt. Oder? Was, wenn mal eines etwas nicht so rauskommt, wenn man will, wenn jemand eine Operation nicht erlebt? Was geht da ab bei euch und eurem Team?
Ja, das ist natürlich eine ungewöhnliche Situation. Das erschüttert ein ganzes Team. Selbst wenn man sehr weit, vielleicht außerhalb der erwarten oder ja, erwartbaren Grenzen quasi von der Medizin gegangen ist. Oder wir bewegen uns immer richtig noch mehr, noch gefährlicher, noch risikoreicher. Und irgendwann bekommen wir auch die Kritik dafür, dass einfach die Biologie, die Natur das gar nicht mehr mitmachen kann. Und da braucht es natürlich spezielle Vorbereitungen, mal das mit den Verwandten zu besprechen, zu verarbeiten, Auslegeordnung zu machen und von A bis Z wieder den Fall aufzurollen. Das ist ein Teil von der Arbeit. Das geht meistens trotzdem recht gut, weil es ist auch ein Verständnis für die Machbarkeit, trotz allem, auch wenn die Erwartungen sehr groß sind. Was häufig etwas mehr Zeit braucht, ist nachher die Bearbeitung vom Team, oder? Weil das Team wird extrem gestresst und auch, wie ich gesagt habe, erschüttert von so einem Fall. Und das Team ist nicht so groß, dass man die auf der Reservebank kann stellen, ein paar Wochen und sagen, ja, wenn es dir besser geht, kannst du wieder kommen. Sondern
die müssen gerade wieder.
Wir sind sehr wenig und sobald eine Person fehlt, gibt es wieder andere, die deutlich mehr arbeiten müssen, als was geplant ist. Das heisst, es braucht relativ rasche Bearbeitung im Team, wo auch eben die psychologischen Aspekte, Unterstützungsbereitschaft, das kommt natürlich von den Eltern in der Klinik, wo wir die Jüngeren unterstützen. Und es wird manchmal ja das Problem nachher vom Chef selber, wenn er selber einen Misserfolg hat, hat er nicht viele Kollegen, die mit mehr Erfahrung oder mehr vielleicht psychologische Erfahrungen können einem helfen.
Also das muss man selber bearbeiten. Was macht der Chef in einem solchen Moment?
Ja, ich muss natürlich auch nachdenken. Ich finde, die Flucht irgendwo, das ist kein Thema, sondern muss sich mal mit dem Problem befassen und dann braucht man irgendwie ein bisschen Abstand, obwohl man sehr verbunden ist mit dem Patienten. Das ist nicht mit dem mangelnden Respekt verbunden, sondern man muss irgendwie Abstand haben, dass man sich eben so vielleicht einen halben Tag auf einem Spaziergang oder irgendwo kann den Geist durchlüften, weil am nächsten Tag muss man vielleicht womöglich den gleichen Eingriff machen, der am Tag vorher nicht gut rausgekommen ist.
Und dann nicht die Angst zu haben, oder?
Das natürlich, ist ja. Das braucht viel Überwindung, aber ich sage es auch immer wieder, man steigt ja nicht von 0 auf 100. Der Weiterbildungsweg ist nicht immer sehr sanft, aber es ist eine Begleitung, wo man immer mehr Verantwortung übernimmt. Und irgendwann hat man halt die allerletzte Verantwortung. Das habe ich jetzt seit bald 18 Jahren. Also ich schaue die Welt auch ein bisschen anders an heute. Ich habe auch mehr Frustrations-, vielleicht Toleranz gegenüber Fällen, die nicht gut gehen, weil ich auch das Verständnis muss haben. Und wenn Sie in einem Spital arbeiten, müssen Sie einfach akzeptieren, dass gewisse Menschen das nicht überstehen werden. Das ist ja so.
Und wie hat das eure Beziehung zum Tod geprägt?
Das hat jetzt nicht wesentlich verändert, aber ich glaube, es ist eine Banalität, aber der Tod ist die einzige absolut klare biologische Konstante, die jeder vor sich hat. Nur, ich bin auch froh, dass ich nicht jetzt weiss, wenn es mich wird treffen. Ich glaube, es wäre falsch, dass man sich nur mit dem beschäftigt. Es ist in der Natur der Sache, dass man mal das Leben genießt, solange man es geniessen kann, man verschont ist von Krankheit. Und es ist früh genug, dass man sich mit dem befassen muss, wenn es wirklich keinen Ausweg mehr hat. Für mich persönlich, da haben wir auch Diskussionen mit Patienten, ich bin ein strenger Gegner von selber bestimmen, wenn ich werde sterben. Also ich sage es immer, es ist auch banal, ich kann nicht entscheiden, wenn ich auf die Erde komme, dann sehe ich nicht, warum ich an meinem eigenen Daseinsende müsste selber umschrubbeln und mich womöglich noch umbringen mit Medikamenten. Ich habe ein gewisses Vertrauen, dass das gut, gut über die Bühne wird gehen. Und ich sage es immer, ich hoffe, dass die Medizin, wenn sie mir auch helfen muss, auch wird helfen. Weil die Medizin kann auch für Sterbende da sein und nicht nur für Erfolgsmeldungen.
Julia Onken, die nicken.
Ich kann das nur unterstreichen. Ich denke auch, niemand hat mich gefragt, ob ich auf die Welt kommen will. Und somit ist es eigentlich auch in der Logik dieser Linie klar, ich werde auch nicht können bestimmen. Aber ich bin sehr vorsichtig, weil ich nicht weiss, wie es sich anfühlt, wenn jemand in einer körperlichen Situation ist, wo es keinen Ausweg mehr gibt, auch aus dem Schmerz. Ich stelle mir das schrecklich vor. Und dass es dann einfach auch so Entscheidungen gibt. Ich bejahe sie nicht, aber ich respektiere. Weil ich weiß nicht, wie es ist. Aber so, wie ich jetzt da sitze, denke ich auch, also die letzten 74 Jahre sind einigermaßen gut über die Bühne gegangen, dann wird der Rest auch noch gut gehen.
Julia Onken und Thierry Garrel hier in der Sendung «Persönlich» auf SRF 1. Beide, sie haben mehr Gemeinsamkeit, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Beide, sie sind gläubige Menschen. Sehr sogar, Julia Onken.
Zutiefst. Aber ich habe nichts mit den Filialen von irgendwelchen Religionen zu tun. Ich habe einen direkten Kontakt zum Göttlichen.
Was heisst das? Die reden direkten Kontakt?
Also ich muss nicht irgendeinen Vermittler haben, der irgendwie da etwas vermittelt und
also
so.
Also die haben eure eigene Religion aufgebaut?
so kann man das nicht sagen. Nein, nein. Also ich orientiere mich am Christentum, aber ich gang über die Deutungshoheit von irgendwelchen Filialleitern gang ich wieder zurück und lese es selber. Und ich habe jetzt eine ganz tolle Kirche entdeckt in Konstanz, das Münster. Da kann man wirklich hingehen und kann einen Gottesdienst genießen. Man kann sich einlullen lassen in diese Feierlichkeit, weil die Mikrofonanlage, die ist so lausig, dass es nur mit dem Zischen zu hören ist, was der sagt. Und somit wird man nicht gestört. Und ich finde das... Ich muss ihnen mal eine Spende machen, dass sie ja die Anlage behalten. Und somit kann ich dabei sein und ich werde nicht gestört, weil ich mache meine eigenen Gedanken. Ja.
Wie ist es bei euch, Thierry Garrel? Wie pflegt ihr euren Glauben?
Ich habe vielleicht von der Geschichte her eine andere Beziehung zu der Religion. Ich bin in einem Jesuitenkollegium 7 Jahre quasi in die Schule gegangen. Also da hat man nebst dem Humanistischen auch das Religiöse sehr stark geprägt mitbekommen. Und ich bin auch sehr gläubig, nicht zuletzt, weil viele Sachen, die ich beobachte im Alltag, kann ich es mir nicht letztendlich erklären. Und das öffnet meine Augen für irgendeine Macht, ob das die höhere Macht ist oder nicht. Und ich muss sagen, die Sachen sind so gut gemacht, dass das nicht ein menschlicher Konstrukt kann sein und auch nicht das Produkt von einem Zufallsereignis. Und das ist eine Bewunderung, die ich habe. In meinem Beruf ringt man auch mit der Zeit. Ich habe vielleicht nicht so eine Opposition gegen die filiale katholische oder reformierte Kirche. Aber ich muss sagen, ich bin auch sehr empfindlich geworden in der letzten Zeit für die Ruhe. Ich gehe sehr häufig, sei es in einem Kloster einsiedeln, Engelberg, in Fribourg, Gottrief, bei der Zisterzienz, weil ich auch eine gewisse Ruhe brauche. Ich brauche aber auch die Umgebung. Und weil in dieser Umgebung eine Mönchsgemeinschaft lebt, ist das irgendwie noch eine Art Zwischensituation zwischen das irdischen Daseins und die Leute, die ich auch bewundere, die sich eigentlich ein Leben lang über etwas beschäftigen, das nicht fassbar ist. Das ist, bei mir ist alles eigentlich bodenständig, obwohl es kompliziert ist, aber sie können das Herz sehen, sie sehen, wenn es funktioniert, sie können es reparieren, sie können Abläufe verstehen. Ich habe eigentlich schon in der Philosophiestunde als Gymnasiast Bewunderung für die Philosophielehrer, wo sich mit etwas befassen, und zwar seriös befassen, wo sie eigentlich wenig Beweis liefern müssen. Das liegt alles ein bisschen in den Sternen. Man kann die Wahrheit nicht überprüfen. Aber es gibt Schulen, es gibt auch Streit, es gibt auch verschiedene Komponenten. Das ist höchst spannend, finde ich.
Und die Symbolik von einer katholischen Messe am liebsten auf Latinisch fasziniert euch?
Ja, das fasziniert sehr. Ja. Gregorianische Choral. Ich habe zum Beispiel die orthodoxische, die russisch-orthodoxische Kirche sehr gern. Ich habe die Möglichkeit gehabt, bei den humanitären Aufträgen, die ich in Russland immer wieder erfülle, so Gottesdienst besuchen, wo es viel Weihrauch hat, viel Kerzen, viel Symbolik, aber wenig Worte. Und das ermöglicht eben, sich quasi ein bisschen abzuheben von der Alltagswelt. Es braucht irgendwie so eine spezielle Stimmung, dass man auch irgendwie vielleicht offen ist für so eine Beziehung, wie Frau Onken das gesagt hat, die Beziehung zum Göttlichen, wo man sonst nicht fassen kann, so konkret.
Ganz Persönliches hier in der Sendung «Persönlich» auf SRF 1. Wir gehen ja mit unseren Gästen immer ein bisschen in Lebenslauf rein, schauen, was ist hier passiert, wo kommt man her und der ganze Werdegang auch. Bei der Julia Onken ist es so, dass sie mal ursprünglich Papetristin gelernt hat. Sie hat auch mal den Traum gehabt, eine Schauspielerin zu werden. Sie ist allerdings durchgefallen in der Schauspiel. Es lachen die Leute.
Das ist doch okay. Ich finde, das ist eigentlich das Beste gewesen, was mir passieren konnte, dass ich durchgefallen bin. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt fremde Texte spielen, weiss ich nicht, wie es mir geht. Und jetzt kann ich einfach meine eigenen Texte vortragen oder kann mit diesen eigenen Texten etwas machen.
Und die sind bekannt als Kämpferin für Frauenthemen. Manchmal hat man auch gesagt, sie sind männerfeindlich. Ja. Da hat es auch so Stimmen gegeben. Was viele aber nicht wissen, rund 10 Jahre lang hat Julia Onken in einem Männergefängnis gearbeitet, als Psychologin. Wie hat die Arbeit in Erinnerung? Was hat ihr da vom Seelenleben der Männer mitbekommen?
Ich bin diesen Männern sehr zugetan und sehr interessiert an dieser Arbeit. Und darum denke ich immer, wenn man so sagt, ich sei männerfindlich und so, dann denke ich, ja, man muss mir halt gut zuhören. Dann merkt man schon, dass das nicht stimmt. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass es Grenzen gibt im Verständnis. Also, wo ich dann angefangen habe, unterrichten in der Schule für technische Operationsassistentinnen, da habe ich Psychologie unterrichtet und das sind meistens Frauen gewesen. Und da bin ich also wie auf die Idee gekommen, ich glaube, Frauen liegen mir näher, ich kann sie besser verstehen. Und das war dann eigentlich der Grund gewesen, warum ich da auch mich dann speziell mit Frauen auseinandergesetzt habe. Aber ich bin natürlich sehr an dieser Arbeit interessiert gewesen und ich habe viel gelernt. Und ich glaube, ich habe ja eher so ein bisschen eine Art, wo, also rein der sprachliche Ausdruck ist manchmal ein bisschen direkt, direktiv.
Die redet ja viel etwa noch ein bisschen in Deutsch, also Hochdeutsch, gewisse Sätze.
Ja, das ist einfach, ich habe einen deutschen Vater gehabt und da gibt es halt einfach dann manchmal so, dass man den da so rein...
Es klingt einfach aber gerade ein bisschen streng.
Ja, wobei, also nein. Also ich habe natürlich von meinem deutschen Vater auch fluchen gelernt. Und ich habe schon als Kind gedacht, Himmel, Herrgott, Sakrament. Also auf Hochdeutsch fluchen macht einfach mehr Spass. Als so Spielzeug verkleinert in Schweizerdeutsch.
Ja. Aber jetzt sind wir vorher in dem Männergefängnis gewesen.
Ja, und da habe ich natürlich auch müssen lernen, die Dinge beim Namen zu nennen. Nach dem Studium, wo ich angefangen habe, da habe ich natürlich gedacht, so, jetzt komme ich. Jetzt nehme ich den Laden mal in den Griff. Und da wird mir jetzt keiner mehr rückfällig. Oder? Also das mache ich jetzt schon. Und die Realität hat mir natürlich den Scherz sehr schnell gezeigt, dass da noch eine höhere Macht mitspielt. Und mein Dazutun ist relativ klein, aber ich will mein Bestes tun. Also das war immer klar gewesen. Und ich hatte dann auch für mich so ein Bild gehabt, dass ich nicht in so eine Erwartungshaltung an mich auch gekommen bin, dass wenn ich irgendwo dann in das Therapiezimmer gegangen bin, wo ich die Person dann begrüßt habe und so, habe ich immer so von mir gedacht, ja, Schicksal sitzt auch schon da, bitte nach Ihnen. Also ich mache, was ich kann, aber ich weiß nicht, wie es dann herauskommt. Und es ist oft nicht gut rausgekommen. Aber da haben die Männer mir immer wieder gesagt, wenn ich allzu theoretisch geworden bin, von psychologischen Konzepten gefüttert, dass die dann gesagt haben, das verstehe ich nicht. Kannst du es nochmal anders sagen?
Das ist ein wichtiger Lernprozess.
Und, ja, und da habe ich so gedacht, das ist eigentlich noch gut. Da kommt man auf den Boden. Ja.
Bei euch, Thierry Garrel, war es ja so, dass ihr offenbar schon ziemlich klima gewusst habt, dass ihr Arzt werden wollt. Was ist da die Geschichte dahinter?
Es war schon so, ja, Ende Primarschule hatte ich so gewisse Erlebnisse mit dem Hausarzt, der uns besucht hat. Das hat mir immer grossen Eindruck hinterlassen. Als wir krank waren, hat man das Gefühl, ja, es kommt jemand heim, einem zu helfen. Gemacht? Ja, die Bereitschaft. Der Arzt hatte eine gewisse Korpulenz, der ist mit Koffern gekommen, hat Medikamente abgegeben, wir hatten plötzlich keine Halsschmerzen mehr zum Lutschen. Er hat auch irgendwie die Eltern beruhigt. Das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit gewesen, die leider jetzt je länger, je mehr verloren geht. Die Besuch, damit man sieht, ja, in welchem Milieu, in welcher Umgebung lebt die Familie, wo es vielleicht Probleme hat oder Krankheit gibt. Und dann hatte ich noch ein anderes Erlebnis in einem Spital. Das ist der Chirurg, der mein Grossvater operiert hat. Das war ein Iraner, der sehr ein schöner Mann war. Und alle sind, wie sie vorher gesagt haben, quasi fast in Bewunderung gewesen. vor dem Mann. Mein Großvater ist zwar sehr schnell danach gestorben, hat auch eine Krebserkrankung gehabt. Aber nur die Tatsache, dass man überhaupt etwas gewagt hat damals, das war Ende 60er Jahre, hat mich irgendwie so ein bisschen begeistert für das Menschliche. Menschliche Beziehung in der Medizin ist mir sehr wichtig gewesen, aber nachher auch das Technische, das Naturwissenschaftliche, wo man wirklich nach Ursachen kann erforschen, so ein bisschen, ja, eben bodenständige Verhältnisse und Beziehungen kann aufklären, vielleicht verändern, verstehen. Das ist eine gute Kombination gewesen. Und im Verlauf der Jahre nachher die Technologie, die dazu gekommen ist in den letzten 20, 25 Jahren, ist eigentlich ein Paket, das mir sehr, sehr gut gefällt. Oder die verschiedenen Facetten von der Medizin erstens und in meinem Gebiet auch nicht so eintönig, wie man es vielleicht würde erwarten.
Die hat ja auch eine Zeit lang als Allgemeinchirurg gearbeitet. Eine Stelle hat mich, unter anderem, die ihr auch hatte, nach Sahnen geführt, ins Berner Oberland. Und dort hat man euch, den jungen Garel, eigentlich gerade ins kalte Wasser geschossen.
Ja, da bin ich ein älterer Assistent gewesen, also kurz vor dem Facharzttitel. Es ist ein Chirurg gestorben auf der Jagd damals. Das ist die Zeit, wo es noch kein Nattel hatte. Ist gestürzt, hat einen Schenkelhalsbruch gehabt und ist erfroren im Engadin. Das muss man sich vorstellen. Und ist drei Tage später allein ja unterwegs und drei Tage später entdeckt worden. Dann es geheißen, ja, es braucht irgendjemand, der die Praxis führt, weil die Wintersaison ist angesagt gewesen. Es hat einen zweiten Chirurg gehabt. Der hat mir gesagt, ja, das wäre gar nicht so schlecht. Dann sehen Sie mal ein bisschen, wie es läuft aus der praktischen Perspektive. Ich bin da im Inselspital, da aus dem grossen Haus, wo so ein bisschen unpersönlich ist. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich habe ein Zimmer bekommen. Ich habe dann etwa so 6 Monate eigentlich ununterbrochen im Spital gewohnt.
Im Spital gewohnt?
Ja, im Dachstock vom Spital. Und nach einer Woche sagt mir der zweite Chirurg, ja, jetzt ging der 2 Wochen auf den Nil eine Kreuzfahrt machen. Und dann habe ich gesagt, Moment. Und er sagte, ja, Moment, es ist so, mein Stellvertreter ist in Zweisimmen, das ist eine halbe Stunde von Sahne, wenn Sie ein Problem haben, können Sie ihm anrufen und jetzt führen Sie mal die Praxis und das Spital. Und dort bin ich ins kalte Wasser, es war aber wunderbar gewesen. Es ist absolut eine Erfahrung, die ich jedem möchte wirklich gönnen.
Gut, heute macht das niemand mehr.
Ja, das
heute
ist auch die schwierige. Ja, und das ist wirklich, das ist also nicht 100 Stunden, das ist 7x 24 Stunden von Arbeit. Man ist aufgestanden, man ist mit dem Laborpersonal um 12 Uhr in der Nacht. Und dann hat es wirklich ein paar gute Sachen gehabt. Die Kaiserschnitt, ja, erste Kaiserschnitt hat gemacht. Befohlen sind sie worden von der Schwester Bethli, wie sie geheissen hat. Das war die Hebamme. Die hat gesagt, Herr Garel, jetzt müssen Sie ab, ich bringe das Kind nicht auf dem normalen Weg. Ein Bauchschnitt und ein Kaiserschnitt, das ist ja nicht so schwierig. Sie sagt, Sie sind zuständig für die Blutstillung, ich schaue für das Kind. So ist das gegangen. Und es ist eigentlich gut über die Bühne gegangen. Ich habe wunderschöne Fotos. Undenkbar heute. Und dann jetzt eine zweite Erinnerung, die ich muss schnell loswerden muss, wo ich meinen Vertrag unterschrieben habe im Spitalverwalter, das war ein Herr Brunner gewesen. Damals hat mir gesagt, ich muss Sie da nicht einführen, der Chirurg macht das, aber Sie müssen wissen, Sie haben 3 Schwerpunkte. Am Morgen zwischen 9 und 11 kommen die Skifahrer, die noch nicht warm sind, und das sind die Brüche, weil sie einfach zu schnell fahren, sind noch nicht erwärmt. Zwischen 11 und 1 müssen Sie die normalen Eingriffe, Listenbrüche, Gallenblasen machen und nachher gewinnt das Mittagessen. Und um 4 Uhr müssen Sie im Haus zurück sein, weil dann kommen die Ermüdungsbrüche. Das sind die, die halt müde sind und oder? Sie schleppt man einfach am Schluss vom Tag, schleppt man die im Spital. Und dann hat er mir noch gesagt, und nachher müssen Sie einfach schauen, dass all die Frakturen gegipst sind und so, weil um 10 Uhr macht die Labordame meistens Nacht. Und um 12 Uhr müssen Sie im Haus sein, weil dann fallen die Leute von den Barstühlen ab.
So ist es. Das sind noch Geschichten.
Das ist die Chirurgie. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe also sehr viele höchst prominente Leute, die in Gstaad von Barstühlen runtergefallen sind. behandelt. Sie haben zwar nur Platzwunden gehabt, die man hätte müssen versorgen. Das hätte auch ein Student können machen. Aber das ist also ein absolut. Und das ist gegangen bis nachher, eine tragischere Sache. Man ist plötzlich mit dem Garagist, mit dem Todeswagen, gehen Leute abholen in den entferntesten Bauernhöfen, weil sie ja keinen Bestattungsdienst hatten. Also der Garagist war der Ambulanzfahrer damals in der Region. Und er ist immer Person aus dem Spital, eine Pflegefachfrau oder ein Mediziner geholt, wenn es einen schwierigen Einsatz gehabt. Das ist die Medizin Mitte 80er Jahre, also vor 30 Jahren, nicht so weit weg von der Hauptstadt, aber absolut eine super Erfahrung.
Spannende Einblick haben wir hier bekommen von Thierry Garrel in der Sendung «Persönlich auf SRF 1». Auch mitlachen tut Julia Onken. Ja, das sind Geschichten. Ich würde gerne jetzt noch in eure persönliche Geschichte gehen, nämlich dort, wo ihr herkommt, in die Kindheit. Julia Onken, man sagt ja immer auch in der Psychologie, Kindheit ist so ein ganz wichtiger Teil des Lebens, Fundament halt, wo ihr auf die Welt gekommen seid, war euer Vater 64, Mutter 30 Jahre jünger. Wie seid ihr aufgewachsen?
Ja, also allein von dem Altersunterschied her und Vater ein Deutscher und Mutter Schweizerin aus dem Hinterthurgau, eine Bauerntochter, ist da natürlich schon mal ein Spannungsfeld vorhanden gewesen, wo ich nur sagen kann, da kann man viel lernen als Kind. Wie das dort her und zu geht. Also ich habe mich oft gewundert, warum die überhaupt geheiratet haben. Weil die haben.
Ja gut, aber jetzt redet ihr als Psychologin, Julia.
Nein, ich habe
ja, als Kind denkt man ja nicht Zürichs.
Doch, als Kind. Ich war ja ein wahnsinnig katholisches Kind gewesen. Immer mit dem Vater jeden Sonntag in die Kirche. Und vor Weihnachten bin ich regelmäßig in die Kirche und habe den lieben Gott darum gebetet, dass er doch wenigstens soll machen, dass am Heiligabend die zwei verträglich miteinander umgehen. Weil, oft hat es geheißen, also, wenn die Mutter in der Stube ist, dann kommt der Vater nicht rein. Und wenn der Vater in der Stube ist, kommt die Mutter nicht rein. Also, das war so die Situation gewesen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so eine schwierige Konstellation. Und dann kommt noch dazu, ich hatte noch Schwestern gehabt, vier Halbschwestern, die sind älter gewesen als meine Mutter. Also, da ist also
irgendwie, nicht wirklich Schwestern,
oder? Nein, das ist alles so verwirrt gsi und chaotisch und ich bin sehr früh mit den tiefsten Emotionen in Kontakt gekommen, weil die haben sich natürlich nicht vertraut, die Halbschwester mit meiner Mutter, das ist ein Krieg gsi. Also der große, ich mache es kurz, der große Vorteil ist gsi, ich habe sehr früh gelernt, mich mit schwierigen Situationen anzufreunden und das noch spannend finden, was da so alles abläuft. Also mehr so mit dem Insektenforscherblick. Mal schauen, was es da so alles gibt. Weil sonst muss man zu Grund gehen an dem. Aber, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr negativ, aber ich habe natürlich einen grossen Vorteil gehabt. Ich habe meine Mutter absolut für mich gehabt. Also ich bin eigentlich ihre Sonne gewesen. Drum, das ist ein Gefühl, das ich jetzt noch habe. Also wenn ich da reinkomme, dann habe ich das Gefühl, wie meine Mutter ist irgendwie um und wenn ich komme, geht die Sonne auf. Und dort, wo sie nicht aufgeht, schaue ich einfach nicht an. Also die Zuwendung von meiner Mutter, ihr ungeteiltes Interesse an allem, was ich gemacht habe, was ich gedacht habe. Also ich habe ganz früh habe ich mit ihr über alles reden, was mich beschäftigt hat. Und vor allem auch über das, worüber man normalerweise nicht redet, habe ich alles mit ihr besprechen und das hat mir ein unheimlich gutes Kapital gegeben.
Darum und mit dem Vater ist natürlich eine Beziehung so tief sicher nicht möglich.
Nein, oder? Der Vater, ja. Also er ist 64, wobei sehr, sehr, also mit 75 ist er mal ein halbes Jahr auf Amerika und hat irgendwelche Weibergeschichten, ich weiß es auch nicht so genau. Also wir haben sehr genossen, dass er nicht rum war, es war noch eine schöne Zeit. Und dann ist halt wieder gekommen, irgendwann.
Du ist es bei euch daheim harmonischer zugegangen, Thierry Garrel. Ihr seid mit einer 2 Jahre älteren Schwester aufgewachsen. Euer Vater war Chef des Finanzdepartements im Kanton Freiburg. so viel ich weiss, und die Mutter daheim. Wie hat euch die Kindheit geprägt?
Ja, eine unspektakuläre Kindheit, die wir aber sicher genossen haben, weil es ja nicht die Konflikte hatte. Die Mutter war daheim, effektiv. Sie hatte Zeit für uns, hat uns geholfen bei den Aufgaben. Sie hat auch geholfen, wenn wir Sportveranstaltungen hatten, ist sie mitgekommen, begleitet. Es war eigentlich noch lustig. Wir hatten sehr lange kein Auto. Wir haben in einer kleinen Dreizimmerwohnung zu viert gewohnt. Das war eine relativ bescheidene Welt, die aber auch gewisse Vorteile hatte, weil wir eigentlich keine grossen Erwartungen hatten. Wir hatten Freude, wenn etwas gelaufen ist. Wir hatten nicht so viel Platz für Freunde, die Heim einzuladen oder Partys zu machen. Das hat man vielleicht ein bisschen vermisst. Aber damals ist in der Schule, in diesen grossen Gymnasien, wo sehr viele Interne waren, also Internatsschüler, ist sehr viel gelaufen. Also es hat wirklich ein Leben gehabt, ein kulturelles, sportliches Leben. Am Wochenende ist immer etwas gelaufen, Theater, Konzert. Und dann ist das ein Teil vom Stadtleben gewesen, oder? In Fribourg ist das eine kleine Stadt, ist immer noch eine kleine Stadt, aber 10'000 Studenten auf 30'000 Einwohner. Das war eine junge Stadt gewesen, mit sehr vielen Aktivitäten. Und irgendwann, ich habe es noch bedauert, als ich von zu Hause weggegangen bin. Ich weiß noch, ich hatte eine gute Zeit gehabt, und plötzlich musste man einfach in der Spitalwelt gehen. Ich war auch in Luzern damals, Frauenklinik, bei einem Professor Hauser noch damals, Bekannten. Sie hören
ja, das Raunen geht das Publikum
für seine Georges André, oder, wie man ihm gesagt hat. Bin ich auch 8 Wochen da gewesen. Der hat die Arbeit um 17:45 angefangen. Ich hatte ein Personalhaus vom Luzerner Kantonsspital gehabt. Ich bin später auf der Pathologie gekommen hier. Also man ist viel gereist, und man hat meistens dort gelebt, wo man gerade das Praktikum hatte.
Ich möchte noch einmal einhängen, das hat er vorher kurz angesprochen, nämlich der Sport. Ihr seid sehr sportlich unterwegs gewesen. Ihr seid in der Jugend Schweizermeister gewesen, im Rückenschwimmen. Seid in der Nationalmannschaft mit dabei gewesen? Also da hättet ihr eigentlich auch auf die Karte Sport können setzen.
Ja, es war zwar aber immer ein bisschen konfliktreich gewesen, weil die Schule hat das nicht so ganz unterstützt. Damals hatte man noch Samstagsschule gehabt, und alle Wettkämpfe im Ausland waren am Wochenende gewesen. Notabene meine Beziehung zu Luzern, Schweizer Meister, bin ich in Kienz geworden, 1974. Also ein weiterer Punkt, sehen Sie, ich bin fast wie die Heimat. Aber meine Eltern hatten da ein bisschen Bedenken, weil im 75 hätte ich ein Jahr lang aufhören. Da ist die Anfrage gekommen, ob ich nicht ein Jahr mag liegen, Vorbereitung für Montreal, die Olympischen Spiele. Und da haben meine Eltern und auch die Schulleiter gesagt, ja, das ist sehr viel, was macht er, wenn er zurückkommt? Dann hätte ich ein halbes Jahr nach Kalifornien in einem Trainingslager gehen. Meine Eltern sind dort ein bisschen zurückhaltend. Ich habe es ein paar Wochen bedauert, aber schlussendlich, es ist auch gut gewesen. Ich habe nachher so ein bisschen im Unisport weitergemacht, und irgendwann ist...
Und seid heute immer noch sportlich unterwegs, als Velofahrer
wieder, regelmässig? Ich sage,
wieder
eine Phase, wo ich so meinen Trainingszustand ein bisschen vernachlässigt habe. Aber ich bin seit 2 Jahren wieder ziemlich zünftig wiederum. Ich fahre nicht so häufig, aber ab und zu über die Brünig nach Luzern von Bern. Und dann hat man...
Hey. Ja. Und 25 Kilo abgenommen, das hat man auch lesen, Thierry Garrel. Wie heißt ihr es mit Sport? Julia Onkel.
In jungen Jahren sehr.
Aus was?
Mich hat immer Tanz sehr interessiert. Eistanz, das ist meine Leidenschaft.
Eiskunstläuferin?
Ja. Da sieht man jetzt heute nicht mehr viel, gell? Aber inzwischen ist mein Sport, ich gehe mit den Hunden spazieren. Ich habe einen Partner, den ich immer wieder mal ein bisschen dazu motivieren, mitzukommen, einen größeren Spaziergang zu machen. Also danke, das genügt. Und ich finde irgendwie nicht... also da finde ich jetzt, ich muss nicht nochmal irgendwie... Ah, und Tennis habe ich mal gespielt, aber mit meinem Partner. Und ich habe dann... Wir haben immer Mais bekommen. Ich habe das immer gemein gefunden, dass er mir den Ball dort geschossen hat, wo ich nicht war. Und dann habe ich gesagt, mit dir spiele ich nie mehr, nie wieder.
Das ist die Psychologie des Spiels, oder?
Aber die sind jetzt auch weniger der Spielertyp, oder? Die würden gerne Ausdauersport machen.
Ja, das Problem ist mehr, wieder das Zeitliche zu organisieren. Wenn ich irgendwie schon mit der Musik muss, dann aufkürzen, wenn die Probe ist, mit dieser Zeit. Ich bin froh, dass ich im Sport ich einfach auf dem Velo steige, wenn ich Zeit habe. Manchmal ist es früh am Morgen, manchmal ist es ganz spät am Abend. Und ich habe keinen Leistungsdruck. Also das möchte ich schon noch betonen. Ich finde es schön, wenn jemand nach der Pensionierung sagt, ich gehe mit den Hunden spazieren. Das ist eine sehr gute Beschäftigung. Das ist Ausdauer. Es ist immer noch besser als vor dem Fernsehen vielleicht den ganzen Abend verbringen. Und das tun wir auch empfehlen. Also ich bin schon ein bisschen restriktiv, was so Leistungsdruck. Ich habe viele Kollegen in meinem Alter, gewisse Manager, die sich wirklich quälen. Mhm. Die müssen auf jeden 4'000 sein. Sie müssen, wenn sie auf dem Velo sind, also mit dem 40er kommen, sonst sind sie nicht glücklich. Also ich schöpfe mein Glück mehr, dass ich auch die Landschaft kann beobachten, den Geruch von den Bauernhöfen schmecken und so, Sonnenuntergang, das ist für mich gut. Und wenn ich noch dabei noch etwas mache für den Körper, umso besser.
Das sind doch wirkliche Werte, die wir hier mitbekommen in der Sendung persönlich. Wir haben Einblick bekommen in den Alltag, in die Lebensgeschichte von Julia Onken und dem Thierry Garel. Die nächste Woche steht an. Es ist Aprilwetter von aussen. Es soll wieder ein bisschen frühlingshaft werden. Auf was freut ihr euch die nächste Woche? Ganz speziell, Julia Onken, kurz.
Am Schreibtisch. Am Schreibtisch neue Konzepte, neue Themen bearbeiten. Ich habe das Gefühl, das Leben sprüht von Themen. Und
ich spüre die früher.
Am Morgen, wenn ich aufwache, so um 5 Uhr, dann denke ich, oh, scheiße, erst 5 Uhr, ich will jetzt aufstehen und ich will anfangen. Also ich bin sehr lebensfreudig.
Du meine Güte, hier kann man gerade schweißen, wie oft du stehst. Thierry Garel, geht euch das aus so am Morgen um 5 Uhr?
Ja, ich bin auch ein Nachtmensch, aber in die andere Richtung. Ich bleibe meistens sehr spät auf, weil ich noch arbeite oder lese oder sonst musizieren. Und am Morgen ist es manchmal natürlich ein bisschen streng, weil die Nacht ist kurz gewesen, bis sehr kurz gewesen.
Und wenn wir jetzt auf die nächste Woche bei euch auch noch in die Agenda anschauen, auf was freut ihr euch am meisten?
Ja, jetzt das einmalige Ereignis, Tonhalle, 3 Proben, das Konzert, meine Frau wird kommen, meine Tochter wird kommen, also ich muss da irgendeinen Eindruck hinterlassen. Aber auch auf die vielen Begegnungen. Ich habe nächste Woche etwa 12 Operationen schon geplant. Das heisst, ich werde wieder ganz interessante Menschen, heute Abend fängt es an, für die von morgen, oder? Aufklärungsgespräch. Und das ist sehr gut, so ein bisschen Abwechslung.
Ich wünsche euch beiden, dass ihr in Zukunft auch mit euren Energien gut umgehen könnt. Viel Energie, aber auch so, dass es für euch am Schluss aufgeht und es euch gut tut. Vielen herzlichen Dank, dass wir Einblick haben in euer Leben. Julia Onken und Thierry Garel, merci euch fürs Dabeisein, meine Damen und Herren. Einen ganz schönen Sonntag und auf Wiederhören.
Das war es persönlich, direkt aus dem Kli.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.